Stell dir vor, Gott beantwortet heute dein wichtigstes Gebet, das, wonach du dich von Herzen sehnst, vielleicht schon lange. Was würde passieren? In der Bibel gibt es eine Person, der ist es so ergangen, plötzlich nach sehr langer Zeit, unerwartet, beantwortete Gott sein Gebet. Und das war gar nicht leicht für ihn. Und dazu hören wir jetzt die Schriftlesung.
Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 5 bis 25. Zu der Zeit, als König Herodes über das jüdische Land herrschte, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priestergruppe Abaja gehörte. Auch seine Frau stammte aus einer Priesterfamilie, sie hieß Elisabeth. Beide führten ein Leben, das Gott gefiel. Sie richteten sich in allem nach den Geboten und Anweisungen des Herrn. Sie waren aber kinderlos, denn Elisabeth konnte keine Kinder bekommen. Außerdem waren sie auch schon sehr alt. Einmal hatte Zacharias wieder Dienst im Tempel in Jerusalem, weil die Priestergruppe, zu der er gehörte, gerade an der Reihe war. Es war unter den Priestern üblich, die einzelnen Dienste durch das Los zu verteilen. An einem bestimmten Tag fiel Zacharias die Aufgabe zu, das Räucheropfer darzubringen. So ging er in das Innere des Tempels, während das ganze versammelte Volk draußen betete. Da erschien ihm plötzlich der Engel des Herrn. Der Engel stand an der rechten Seite des Altars, auf dem der Weihrauch verbrannt wurde. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und bekam große Angst. Aber der Engel sagte zu ihm: Hab keine Angst, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Johannes nennen. Dann wirst du voll Freude und Jubel sein, und noch viele andere werden sich freuen über seine Geburt, denn er ist vom Herrn zu großen Taten berufen. Als Gottgeweihter wird er keinen Wein und auch sonst keinen Alkohol trinken. Schon im Mutterleib wird der Geist Gottes ihn erfüllen, und er wird viele aus dem Volk Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen im gleichen Geist und mit der gleichen Kraft wie der Prophet Elia. Seine Aufgabe wird es sein, das Herz der Eltern den Kindern zuzuwenden und alle Ungehorsamen auf den rechten Weg zurückzubringen. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das auf sein Kommen vorbereitet ist. Zacharias sagte zu dem Engel: Woran soll ich erkennen, dass es wirklich so kommen wird? Ich bin noch ein alter Mann und meine Frau ist auch schon im vorgeschrittenen Alter. Der Engel antwortete: Ich bin Gabriel, der vor Gottes Thron steht. Gott hat mich zu dir gesandt, um dir diese gute Nachricht zu bringen. Was ich gesagt habe, wird zur gegebenen Zeit eintreffen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eingetroffen ist. Das Volk wartete draußen auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er schließlich herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen Zeichen mit der Hand und blieb auch weiterhin stumm. Als seine Dienstwoche im Tempel beendet war, ging Zacharias nach Hause. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger und zog sich 5 Monate lang völlig zurück. Sie sagte: Das hat der Herr an mir getan. Wegen meiner Kinderlosigkeit haben mich die Leute verachtet, aber er hat sich um mich gekümmert und die Schande von mir genommen. Amen.
Jesus, du des Lebens Herr, wir wollen hören, was du sagst. Rede, Herr, rede, Herr, rede nun zu uns. Amen. Was für eine Geschichte. Sprachlos. Es gibt Dinge, die machen uns sprachlos. Wart ihr schon mal sprachlos? Es mag ja verschiedene Gründe dafür geben. Ich möchte diese Geschichte einfach anhand einiger Punkte uns versuchen zu eröffnen. Der erste Gedanke zu dieser Geschichte, erstens der ganz normale Glaube des Zacharias. Zacharias hat über viele Jahre, sogar über viele Jahrzehnte in großer Treue seinen Glauben gelebt. Die Bibel urteilt über das Leben von Zacharias und seiner Frau Elisabeth, wie in Vers 6 eben gehört. Beide lebten so, wie es Gott gefällt. Schön. Das ist etwas Kostbares. Und ich glaube, dass es manchen hier gibt, von dem ich das auch denke. Ich habe große Hochachtung vor Zacharias, vor jedem, der in großer Treue seinen Glauben lebt. Das ist etwas Schönes, das ist etwas Gutes. Schauen wir uns Zacharias noch etwas genauer an. Was war er für ein Mann? Er war einer der wohl etwa 20.000 Priester, die in Israel lebten. Er gehörte zu einer untergeordneten Dienstgruppe. Die lebten ein ganz normales Leben in einem Dorf und wahrscheinlich versorgte er sich und seine Familie von der Landwirtschaft. Aber zu bestimmten Tagen, Zeiten, da zogen sie nach Jerusalem und übten dort den Priesterdienst aus. Der ganz normale Glaube des Zacharias. Dann zweitens der große Makel. Über dem Leben von Zacharias stand ein großer Makel. Gott vertraute ihm und seiner Frau keine Kinder an. Das war damals ein großer Makel. Wem das widerfuhr, der fühlte sich von Gott gestraft. Die Menschen dachten, das Denken war, die Guten werden belohnt, zum Beispiel mit Kindern, und die Bösen bestraft. Wer in Israel damals keine Kinder hatte, galt als einer, den Gott nicht würdig hielt. Wie sehr müssen Zacharias und Elisabeth darunter gelitten haben, ihn angefleht und zu ihm gebetet haben. Aber ihre Gebete wurden nicht beantwortet. Mittlerweile sind sie alt geworden. Und diese Erfahrung hat ihren Glauben, da bin ich mir ganz sicher, ganz tief geprägt. Sie kannten die Geschichten von Abraham und Sarah oder von Hannah, die auch erst in hohem Alter einen Sohn bekamen. Zacharias wusste als Priester, wer die Engel Gottes sind und dass sie erfahrbar sind. Er wusste auch, wie sie heißen. Er kannte die Geschichten des Alten Testaments, in denen Engel Menschen begegnet waren. Und doch, da bin ich mir sicher, litt er darunter, dass er selbst nicht das erlebte, was er glaubte. Drittens, die guten Ordnungen und Traditionen. Gute Ordnungen und Traditionen, an die hielt Zacharias sich. Er glaubte Gott. Denn in großer Treue lebte er diesen Glauben in seinem Alltag. Er hat seinen Priesterdienst nicht hingeworfen, weil seine Bitten nicht in Erfüllung gingen. Er studierte Gottes Wort, er betete, er ging in die Synagoge, er lebte seinen Glauben in vielen kleinen Handlungen aus. Und ich bin mir auch sicher, weil er angefochten war in seinem Glauben, halfen ihm als Priester die guten Ordnungen und Traditionen festzuhalten am Glauben. Er kannte die Rituale des Tempeldienstes, wahrscheinlich bis ins kleinste Detail. Mit ihnen konnte er auch seinen Glauben bewahren, obwohl Gott ihm seinen sehnlichsten Wunsch nicht erfüllte. Trotzdem konnte er trotz dieses Makels, was da auf seinem Leben lag, seinen Glauben leben. Und ich glaube, und so deute ich diese Aussage aus der Bibel, darin lebte er eine echte, tiefe Frömmigkeit. Viertens, die besondere Ehre. Ja, Zacharias kam eine besondere Ehre zuteil. Es geschah etwas Besonderes, denn seine Dienstgruppe war an der Reihe, den Tempeldienst auszuführen. Wir haben es gehört, das Los fiel auf ihn. Jede dieser Gruppen war zweimal im Jahr daran, dran, den Tempeldienst zu tun, und es wurde ausgelost, wer dann das Räucheropfer darbringen durfte. Unter 20.000 Priestern fiel das Los auf ihn. Aus der Mischna wissen wir, dass ein Priester dieses Räucheropfer nur einmal im Leben darbringen darf, und nicht, bei weitem nicht jedem Priester war es vergönnt, überhaupt einmal an die Reihe zu kommen. Also war das eine besondere Ehre, eine Auszeichnung, der Höhepunkt, könnte man sagen, seiner Priesterkarriere. Sicher hat er sich besonders darauf gefreut und ganz gewiss auch gut vorbereitet. Ich gehe davon aus, dass er aufgeregt war. Viele Menschen waren da, warteten auf ihn. Bestimmt hatte er alles geplant und sich gut zurechtgelegt für diese besondere Aufgabe und große Ehre. Und dann, fünftens, Gott macht ernst. Mit dem Gang zum Tempel war Zacharias am Höhepunkt seines Priesterdienstes. Aber was er nicht wusste, war, dass Gott selbst für diesen Tag etwas mit ihm geplant hatte, was nicht im Konzept stand. Es hat das beschauliche, fromme Leben des Zacharias gehörig durcheinandergewirbelt. Zacharias dachte daran, die Ordnungen zu befolgen und in Hingabe und Treue seinen Dienst für Gott auszuführen. Er wusste, was zu tun war, und darauf war er konzentriert. Bestimmt wollte er alles richtig machen. Er wusste wohl nicht, wie es im Allerheiligsten genau aussah, doch bestimmt hat er auch versucht, sich das vorzustellen und das alles, sich darauf einzustellen. Aber was er nicht ahnte, war, dort jemanden anzutreffen, einen Boten Gottes, dann auch noch Gabriel, als der er sich hervorstellt. Vielleicht hat er vor Schreck fast seine Schalen mit dem Räucheropfer fallen lassen. Er bekommt Angst, heißt es dort. Und dann fängt der Bote an zu reden und stellt sich als der Engel Gabriel vor. Zacharias ist unerwartet in eine Begegnung mit einem Engel hineingestolpert. Zacharias, sagt er, hab keine Angst. Du musst nicht erschrecken. Gott hat deine Gebete erhört. Du wirst einen Sohn bekommen. Und der wird dein großer Erweckungsprediger. Wie Elia. Er wird das Volk vorbereiten, den Herrn zu empfangen. Wow! Jahrzehntelang hat Zacharias sich von Gott eine Antwort auf seine Gebete gewünscht und nun wird es ernst, aber anders, als er es dachte. Und deswegen sechstens, ja, Gott ist anders. Mir fällt dazu spontan ein, dann gibt es ein Lied. Gott ist anders, als du denkst, so viel anders. Als du. Ja, Gott ist anders. Und es wundert mich auch nicht. Hier versagt Zacharias. Der ist mir wirklich sympathisch. Er kann es nicht glauben. Warum? Gott hat seinen Glauben, der von Ordnungen und Traditionen geprägt war, mit einem Schlag gesprengt. Zacharias hat Gott treu gedient. Aber irgendwie, und das ist, glaube ich, ganz normal, irgendwie kann das dazu führen, dass dieser treue Dienst, dieses ganz normale und gute in den Ordnungen und Traditionen Gott dienen, auch dazu führen kann, mit dem konkreten Eingreifen Gottes nicht mehr zu rechnen. Auch wenn man das nicht so sagen würde. Das trauen wir uns nicht zu sagen, oder? Über viele Jahre hat er gelernt, dass Gott nicht eingreift. Und in wenigen Minuten sprengt Gott die guten Ordnungen, Traditionen und Gedanken des Zacharias. Irgendwie, glaube ich, sein Weltbild steht Kopf. In dem Moment, als Gott mit den Gebeten des Zacharias ernst macht oder mit diesem einen Gebet vielleicht ernst macht, kann er das alles irgendwie nicht mehr glauben. Zacharias hat er aufgegeben, mit dem Eingreifen Gottes zu rechnen. Also vielleicht unterstelle ich ihm das auch nur, vielleicht hat er das gar nicht, aber ich empfinde das so. Und ich empfinde, dass er mir damit nah und vertraut ist. Kennt ihr das? Geht es uns manchmal vielleicht ähnlich? Wir wissen, was wir zu glauben haben und was zu tun ist. Wir haben unsere Wünsche, was Gott tun sollte, unsere Vorstellung, wie Gott sein müsste, wie er auf unsere Gebete reagieren sollte. Aber Gott ist anders. Es ist was unglaublich Schönes, wenn wir uns gegenseitig berichten können, hier habe ich das mit Gott erlebt und das ist gut und das muss erzählt werden, das soll geteilt werden. Und ich glaube, dass das eine Realität ist und dass wir das in kleinen Dingen erfahren können. Und trotzdem glaube ich, dass das immer wieder auch gilt, Gott ist anders. Würde ich denn wirklich wollen, dass Gott meine bewährten und eingeübten Gedankenmuster sprengt? Zacharias war überfordert von dieser Situation. Und Gott bleibt Gott. Nur er bestimmt, wann und wie er handelt. Und das kann uns aus der Bahn werfen. Und deswegen siebtens, sprachlos. Zacharias kann es nicht glauben, obwohl er wahrscheinlich weiß, dass es wahr ist. Der treue Glaubensmann Zacharias glaubt nicht, als Gott ihm am allernächsten ist und sein Gedankensystem sprengt. Er wird sprachlos. Der Priester, der ja auch auf das Sprechen angewiesen ist und damit den Glauben weitergibt, kann nicht mehr reden. Aber ich habe mir auch so gedacht, kann das sein, dass diese vermeintliche Strafe, ja, also es wird ja auch so erwähnt, ja, weil du nicht glaubst, wirst du nicht mehr reden können, dass diese vermeintliche Strafe vielleicht auch eine Gnade ist. Zacharias weiß oder erfährt ja, dass er widersprechen wird, nachdem sein Sohn geboren wird. Und als er aus dem Tempel rauskommt, da sind ja alle schon unruhig, es hat länger gedauert, machen sich Sorgen, was war da los? Viel zu lange war er weg und nun reden kann er nicht mehr. Und sie merken, irgendwas ist da passiert, dass er eine Erscheinung hatte. Vielleicht ist es besser, dass er dort nicht mehr reden konnte. Vielleicht wäre es besser, wenn wir manches besser nicht gesagt hätten. Kennt ihr das? Wer weiß, welchen Schaden jetzt seine Worte angerichtet hätten. Er geht und schweigt. Also er macht seinen Priesterdienst, führt er noch zu Ende und dann geht und schweigt er. Denn sein Leben wird reden. Die Leute merken, dass sich was ereignet hat. Das Leben spricht manchmal lauter als Worte. Und ich lese uns jetzt noch die letzten Verse, die wir ja noch nicht gehört haben, was dann passierte. 9 Monate schweigen. Ich weiß nicht, wie es dort im Hause zugegangen ist. Und dann, ab Vers 57, Johannes wird geboren. Für Elisabeth kam die Zeit der Geburt und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr ihr so große Barmherzigkeit erwiesen hatte. Sie freuten sich mit ihr. Als das Kind 8 Tage alt war, kamen sie zur Beschneidung. Sie wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Aber seine Mutter widersprach. Nein, er soll Johannes heißen. Sie hielten ihr entgegen. Es gibt niemanden in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Das entspricht nicht den Traditionen. Da fragten sie seinen Vater, durch Zeichen, wie soll er heißen? Der verlangte ein Wachstäfelchen und schrieb, er heißt Johannes. Darüber wunderten sich alle. In diesem Augenblick konnte Zacharias wieder sprechen. Da begann er, Gott zu loben. Und das ist der 8. und letzte Gedanke, der Lobgesang des Zacharias. 9 Monate schweigt er. Das Leben spricht für sich. Doch sein beschaulicher Alltag ist durcheinandergerüttelt worden. Nichts ist mehr so, wie es war. Seine Frau bekommt ein Kind. Das Haus des alten Priesterehepaares wird nun durch einen kleinen Jungen aufgemischt, von dem es heißt, dass er das und das, als er größer wurde, wissen wir ja, was da so war. Wir wissen nicht, wie das Leben in der Priesterfamilie nun stattgefunden hat. Und wie der Kleine das Leben aufgemischt hat. Also, wir können unsere Fantasie ja mal ein bisschen laufen lassen. Junge Eltern wissen, wie das Leben manchmal aufgemischt wird, ja. Und als er geboren ist, kann Zacharias wieder reden. Was tut er? Er lobt Gott. Er erklärt gar nicht, also zumindest ist das jetzt hier nicht geschildert, vielleicht hat er auch Erklärungen abgegeben, aber Erklärungen sind nicht wichtig. Die sind hier nicht aufgeschrieben. Wichtig ist, was hinterlegt ist, er lobt Gott. Er freut sich, dass Gott anders ist, als er es dachte. Und dass er sein Werkzeug sein darf, obwohl er nicht damit rechnete. Der Lobgesang des Zacharias besteht aus Dingen, wo wir sagen, aber unsere Welt sieht doch anders aus, oder? Ob das leicht für ihn war? Ich weiß es nicht. Aber das war in seinem Herzen. Ob Johannes der Täufer ein pflegeleichtes Kind war, wir dürfen munter spekulieren. Aber noch viel mehr, glaube ich, dürfen wir gespannt sein, was passiert, wenn Gott uns begegnet. Vielleicht anders, als wir denken. Und ich glaube nicht, es muss immer so spektakulär sein, weil das ist es hier mit Sicherheit. Glauben heißt, Gott die Freiheit zu lassen, das Leben durcheinander zu wirbeln. Aber dann, wenn er es will, wenn seine Zeit gekommen ist. Und Advent heißt, Gott kommt zu uns, Ankunft. Gott kommt zu uns, auch in unser Leben. Vielleicht anders, als wir uns das vorstellen. Glaubst du das? Gott schenke uns das. Amen.